Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Schön, dass ihr unseren Podcast anhört. Hier ist Thomas Kabel und Michael Habecker und unser Podcast heißt Spirit in Action. Was konkret meint das, Michael?
Spirit in Action ist etwas, was wir uns von Ken Wilber ausgeborgt haben. Jedenfalls habe ich da diesen Begriff gehört und es ist gut möglich, dass er schon viel älter ist oder von anderen gebraucht wurde. Und er bedeutet zweierlei. Zum einen Spirit übersetzt als Geist, groß geschrieben, weist auf etwas hin, was immer da war, immer sein wird, Seinsgrund, Tao, welchen Begriff man doch immer verwendet. Das ist das eine, das Unwandelbare. Und dann gibt es ganz offensichtlich eine Manifestation, das Wandelbare, was sich verändert. Und das ist die Aktion. Und wie beides zusammen, jetzt mal ganz grob und allgemein gesprochen, interagiert oder auch nicht, das untersuchen wir hier.
Gut, dann kommen wir mal zur ersten Folge. Jetzt ist es ja die erste Folge. Worum geht es in dieser ersten Folge, Michael?
Das Thema innerhalb von Spirit in Action, was uns ja hauptsächlich angeht, ist der Mensch oder das Menschsein. Aber natürlich auch die Umwelt und alles drumherum. Also, aber der Mensch steht im Mittelpunkt. Und der Mensch ist zu wunderbaren Dingen fähig und großartigstem, was man sich vorstellen kann, das wissen wir. Aber er ist auch zu furchtbaren Dingen fähig und das wissen wir auch aus der Geschichte und aus der Gegenwart. Und in diesem ersten Podcast wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, was gibt denn den Ausschlag oder was könnte den Ausschlag geben, dass Menschen sich in die eine oder andere Richtung bewegen oder entwickeln? Also in Richtung einer lebensförderlichen Lebensweise oder in Richtung einer lebenszerstörerischen Lebensweise?
Jetzt sind wir ja nach unserem jetzigen Stand der Dinge, sage ich mal, auf einem relativ schlechten Zustand. Nicht? Wir haben ja zurzeit menschlich, ist es ja nicht mehr so lustig.
Ja, und die Frage ist, war es schon jemals lustig oder? Aber es ist sicher jetzt so, dass wir existenziell bedroht sind. Das ist ganz sicher so. Das ist neu. Wir haben die Mittel, alles kaputt zu machen.
Das heißt, der Mensch hat wirklich als großes Raubtier es geschafft, die Schöpfung relativ stark zu bedrohen. Das heißt, dass es wirklich sein kann, wenn wir nicht aufwachen, dass es bald zu Ende ist. Ist das richtig?
Richtig. Also zumindest für uns und für einige andere Lebewesen, vielleicht nicht für die Ameisen oder die Amöben, die werden sicher weitermachen können, aber ja, für uns sogenannte höhere Lebewesen, ja.
Wie kommt das zu diesem Dilemma?
Ja, Dilemma ist ein gutes Stichwort. Und zwar, ich hole mal ein bisschen weiter aus, wenn man eine ganz, ganz kurze Geschichte des Kosmos, wenn man so will. Es scheint so zu sein, dass die Evolution eine Art von Dialektik folgt oder einem Dilemma folgt dann für uns von guten und schlechten Nachrichten. Und wenn wir jetzt mal das in zwei oder drei großen Schritten uns anschauen, der Schritt von der Materie, also was wir das Unbelebte nennen, zum Leben, also zum pflanzlichen Leben, das war als erstes da, der hat großartige neue Möglichkeiten geschaffen, weil die Pflanzen leben und die Steine, nach unserer Wahrnehmung, leben nicht. Das heißt nicht, dass sie nicht auch irgendeine Art von innen haben, aber die Pflanzen haben eindeutig mehr Lebendigkeit, so würden wir das sagen. Das ist das Großartige daran, die Pflanzenwelt. Aber mit den Pflanzen, mit dem Leben kommt der Tod. Das ist die schlechte Nachricht dabei, wenn man so will. Den Pflanzen ist das egal, sie sind sich dessen nicht bewusst. Aber bei uns Menschen ist das anders. Da kommen wir ja noch drauf. Das ist das Erste. Mit dem Leben kommt der Tod. Und dann beim Schritt von den Pflanzen zu den Tieren gibt es eine neue, gewaltige Erweiterung. Und zwar unter anderem die Mobilität. Die Evolution hat die Muskulatur und damit auch die Mobilität erfunden. Und damit können Tiere ihren Standort selber wechseln. Und das ist ein gewaltiger Überlebensvorteil und auch ein gewaltiger Freiheitsfortschritt, wenn man so will. Aber mit der Bewegung und der Muskulatur kommt die Gewalt in die Welt.
Was ist das konkret? Was meinst du mit Gewalt, wenn sozusagen wir jetzt von der Pflanzenwelt in die Tierwelt gehen?
Ja, die Tiere können aktiv aufeinander losgehen. Die können sich verteidigen, die können sich auffressen und tun das auch. Also das, was wir in menschlichen Kategorien als Gewalt bezeichnen. Sie können aufeinander losgehen und tun das auch. Ne, aus bestimmten Gründen, die mit Überleben zu tun haben. Und das finden wir in der Pflanzenwelt so nicht. Das heißt nicht, natürlich, es gibt Naturgewalten, Brände, Katastrophen, aber dass die Wesen selber gegen sich vorgehen können. Ja.
Das war ein neuer Schritt in der Evolution.
Ja, das ist gewissermaßen, das kommt mit der Mobilität und Beweglichkeit hinzu. Man kann sich das ja vorstellen, jetzt können sich alle bewegen und da bewegen sie sich nicht nur voneinander weg, sondern auch aufeinander zu und auch gegeneinander.
Das heißt, da gibt es dann Streitigkeiten um Räume zum Beispiel. Ich will Nahrung haben und der andere besetzt diesen Raum und dann muss er weg.
Genau. Oder in der Gruppe, in der Herde, wer soll die Herde führen? Ja, da gibt es einen Leithammel. So, und der wird aber alt und dann kommen die Jungen und ja, dann geht's los. Macht das nochmal, also, oder lösen die Jungen ihn ab? Und das geht selten friedlich. Also da wird nicht demokratisch verhandelt, sondern das geht dann, wer ist der Stärkste so?
Und was ist jetzt dazu gekommen? Jetzt kommt der Mensch, der ja auch per se erstmal ein Tier ist, aber da muss ja ein anderer Evolutionsschritt gekommen sein. Wir sind ja auch relativ jung als Menschheit, wenn man in einer großen Strecke von 14 Milliarden Jahren denkt, dann sind wir ja relativ jung erst hier. Was ist da passiert, wie der Mensch entstanden ist?
Beim Menschen kommt hinzu, dass er sich seiner selbst bewusst werden kann. Und das hat auch wieder eine wunderbare Seite und aber auch eine schreckliche Seite. Dass ich selber bewusst werden kann, heißt, ich kann mir meiner selbst bewusst werden. Ich kann in den Grund meines Seins schauen, wenn man so will, und kann das erleben, was man Aufwachen nennt oder Erleuchtung oder Gotteserfahrung.
Das heißt, ich kann über mich selber reflektieren. Ist das der Unterschied zum Tier?
Ja. Jetzt muss man noch, Tiere haben natürlich auch eine Kognition, ein Erkennen. Ja? Sie können unterscheiden. Ein Hirsch kann einen Baum von einem anderen Hirschen unterscheiden. Aber dieses sich selber reflektieren können, diese Reflexion nach innen wenden, das scheint, mal abgesehen von, sagen wir mal, den höheren Primaten, wo das ansatzweise da ist, aber das ist beim Menschen ja, weit entwickelt und da.
Ja, jetzt ist es ja so, dass wir Menschen uns, wir haben, also wir kommen auf die Welt. Wie ist das? Wann beginnt der Mensch, sich selbst zu reflektieren?
Das beginnt im Grunde von Anfang an, aber ganz deutlich wird es, wenn er selber zu sich ich sagt. Dann hat er sein selbstreflektierendes Bewusstsein auf sich selber angewendet.
Wann beginnt das?
2 Jahre vielleicht?
So früh.
Ja. Oder also erstmal noch in der S-Form. Michael macht das, Michael macht das, Michael macht das. Wenn die Sprache sich auch entwickelt. Schon mit dem Bilden der ersten Begriffe ist man ja in der Lage, die Außenwelt zu reflektieren. Man gibt den Dingen einen Namen. Mama, Papa.
Damit selektiert man sozusagen in der Wahrnehmung und schafft eine Differenzierung.
Ja. Genau. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Um was zu erkennen, muss ich Abstand nehmen können. Wenn ich direkt an einer Wand stehe, sehe ich schon was, aber ich sehe nicht die Wand. Um die Wand zu sehen, nehme ich Abstand oder an den Baum zu sehen,
Ich komme vom Subjektiven zum Objektiven. Das benenne die Dinge nicht mehr nur rein subjektiv, aus dem reinen Erleben, sondern ich schaffe Distanz und es wird ein Objekt, was ich beobachten kann. Jetzt lass mal sagen, jetzt ist ja so, es ist ja scheinbar so, wir kommen auf die Welt und im Prinzip ist ja schon beständig Krisen und Dramen ergeben sich und Missverständnisse. Wie ist das zu deuten? Was passiert da in uns?
Dass wir zum einen, und jetzt nehmen wir mal dieses reflektierende Denken, ein unglaubliches Geschenk mitbekommen haben. Wir können uns nämlich aus der Gegebenheit des sinnlich Wahrgenommenen lösen, anders als die Tiere. Die sind eingebunden in der sinnlich wahrgenommenen Welt. Wir können uns davon lösen und vorstellen, wie es anders sein könnte.
Ein Stück weit auch weggehen von dem, was ist.
Genau, und das ist schon die schlechte Nachricht dabei. Wir können weggehen von dem, was ist. Wir können uns damit auch von der Welt des Gegebenen und uns selber entfremden. Und das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Schlüsselbegriff. Der Mensch kann sich von sich selbst und seinen Mitmenschen und der Welt und von Gott, wenn man das jetzt mal so will, entfremden. Nicht aus der Schöpfung herausfallen, das geht natürlich nicht, aber er kann sich davon entfernen. Und das hat eben Konsequenzen.
Weshalb ist es so? Was, ist es ein Programm, was da abläuft, was wir gar nicht steuern können? Oder weshalb gibt es diese Möglichkeit überhaupt?
Ja, was wir gerade besprochen haben, um was zu erkennen, muss man Abstand nehmen können.
Aha, das ist auch ein Erkenntnisprozess.
Ja, und dieses Abstand nehmen können bedeutet nicht zwingend, dass wir den Kontakt zu uns verlieren, aber eben doch regelmäßig. Und das ist das ganze Drama. Also dieses, ein Begriff für die Evolution ist ja transzendieren und bewahren. Das hat der Wilber von Hegel übernommen. Also, ne, und ja. Der Hegel hat gesagt, also Entwicklung ist immer transzendieren, aber auch bewahren. Und jetzt können wir praktisch mit unserem Vorstellungsvermögen die gesamte gegebene Welt transzendieren. Wir können uns alles vorstellen. Wir können uns in virtuelle Räume begeben, die wir brauchen ja bloß in die Medien zu schauen, was es da alles gibt. Aber, wenn wir dabei nicht aufpassen, dann verlieren wir eben den Kontakt. Wir transzendieren nur noch und bewahren nicht mehr, was wir unbedingt brauchen, nämlich den gefühlten Kontakt zur Wirklichkeit. Und das ist...
Jetzt ist es ja so, Michael, als Kind haben wir ja nicht so ein großes Bewusstsein und können da willentlich drauf einwirken. Weshalb machen wir das als Kinder? Ich kenne das aus meiner eigenen Kindheit. Ich habe mich im Prinzip eigentlich beständig aus der Familienwelt entfernt, weil der Schmerz, wenn mein Vater nach Hause kam oder wenn die Drohung kam, Vater kommt nach Hause, dann war eigentlich immer bei mir rotes Programm angesagt und ich habe eigentlich alles Mögliche versucht, um das nicht zu fühlen und wahrzunehmen. Ist das so ein Mechanismus, der da bei mir eingetreten ist?
Es ist ganz wichtig, dieser Mechanismus dient dem Überleben. Er dient dem Leben und dem Überleben. Und damit ist es erstmal...
Was Gutes.
Was ganz Gutes, ja. Du hast dich geschützt. Du hast dich selber geschützt. Das, was dir wichtig und wertvoll ist, hast dich geschützt. Dein Leben, dein Sein, dich, wie du dich erlebt hast. Und du hattest gar keine andere Wahl oder Möglichkeit, als dich von einem Teil deiner Wahrnehmung auch, nämlich dem Schmerz, du hast es schon benannt, der dir als unaushaltbar erschien und für dich auch war, dich davon abzutrennen.
Das ist ein gesunder Mechanismus, wenn man im Aufwachsen ist, sage ich mal. Wann wird dieser Mechanismus denn ungesund?
Ja, er wird dann ungesund, wenn wir groß genug sind, diesen Schmerz halten zu können, im Prinzip als Jugendliche. Wenn wir nicht mehr Kinder sind, sondern wenn wir Jugendliche werden, aber dann trotzdem weitermachen mit dem Abwehren.
Was würde uns helfen, dass wir das nicht mehr abwehren?
Fühlen. Also, das eben von Augenblick zu Augenblick fühlen, was jetzt gerade im Augenblick erscheint.
Aber Michael, ich fühle ja die ganze Zeit. Ich habe das Drama die ersten 15 Jahre meines Lebens fast mich nur gefühlt wahrgenommen. Was ist denn der Unterschied?
Also was hast du da gefühlt?
Angst, Panik. Es ging immer um Leben und Tod. Es ging wirklich um die Existenz bei mir. Es war beständig eine Anspannung da. Und ich hatte das Gefühl, ich fühle das alles.
Also du hast sicher ein Teil davon gefühlt, aber wenn du auch sagst, da war eine Anspannung hält immer was weg.
Ich habe das dann nicht, sage ich mal, ganz sein lassen können, sondern das hatte ich ja auch noch nicht, das Gefäß dazu, sondern ich habe immer versucht, irgendwie, das war ein Notprogramm, was da lief.
Ja, das war ein Überleben.
Wenn ich jetzt als Jugendlicher feststelle, sozusagen, was ist denn dann für dich der Rat, was du Menschen oder Jugendlichen geben kannst, was sie machen sollen damit, wenn sie dich fragen, du sollst die Gefühle fühlen, ganz fühlen.
Also du sollst, tu mir erstmal weg, weil es ist nach wie vor, ne, eine schöne eine Freiwilligkeit. Also die die Kunst ist, und das ist wirklich eine Kunst, und das wäre sicher auch ein Thema für einen extra Podcast, aber das jetzt mal im Kern geht es darum, sich nach innen zu wenden, alles zu fühlen, die Gefühle von den Körperempfindungen zu unterscheiden oder sich öffnen für das, was kommt, und nicht in die Vorstellungen gehen.
Aha, das ist der Mechanismus, den wir anhalten müssen. Also der sozusagen, da müssen wir einen Stopp setzen. Sag nochmal, was sind vorgestellte Gefühle und was sind wirkliche Gefühle? Was ist denn der Unterschied?
Ja, stell dir jetzt vor, du bist an einem Südseestrand, du kannst mal die Augen schließen, blauer Himmel, du liegst unter Palmen, gerade so die richtige Temperatur, eine leichte Brise, der Sand ist nicht zu warm und nicht zu kalt. Was fühlst du jetzt?
Fühlt sich gut an. Fühlt sich gut.
Die fühlen sich alle gut. Meistens alle. Oder, nee, genau, machen wir noch was. Stell dir vor, stell dir eine Müllkippe vor. Stell dir vor, du bist auf einer Müllkippe, du siehst den ganzen Unrat, du siehst vielleicht Kinder, die da um ihren Lebensunterhalt kämpfen und...
Oh, das erzeugt unangenehme Gefühle in mir. Und da merke ich auch gleichzeitig, da kommt sowas hoch in mir. Das Fernsehen kann das unheimlich schnell auslösen in mir. Also wenn ich die Bilder sehe, dann habe ich sofort eine Reaktion und bin wütend oder ärgerlich.
Genau, genau. Und das sind alles Dinge, die wir uns vorstellen können und auch machen können.
Und die haben dann auch eine Wirkung auf uns.
Absolut, ja. Wir gestalten unsere eigene innere Wirklichkeit. Das ist erstmal auch eine Riesenkraft. So haben wir das als Kinder auch gemacht. Wenn was als unaushaltbar erschien, dann haben wir uns etwas vorgestellt. Wir würden noch in den Höhlen wohnen, wenn wir das nicht hätten.
Das ist also ein zweischneidiges Schwert. Geh nochmal auf diese, dass wir sozusagen vorgestellten Gefühlen oder gemachte Gefühle, gibt es ja auch. Nicht nur gemachte Vorstellungen, es gibt ja auch gemachte Gefühle.
Ja, aus den Vorstellungen.
Die Vorstellung mache ich mir einmal, um das nicht zu fühlen, was ist. Und dann ist der, sag ich mal, das Folgesystem ist dann sozusagen, ich erlebe das auch so.
Ganz genau. Also Vorstellungen sind nicht nur was abstrakt Mentales, sondern das ist eine eigene Welt von Gedanken, Bildern, Gefühlen und Körperempfindungen auch. Es geht in den Körper hinein.
Das erzeugt das bestimmte Emotionen und bestimmte Bewusstseinszustände. Das heißt, das ist ja ein relativ komplexer Bereich, der eine extrem positive oder negative Wirkung hat.
Absolut. Wir sind Schöpfer zu einem Teil unseres eigenen Bewusstseins. Wir sind nicht nur angewiesen auf Reizreaktionsmechanismen mehr, wie unsere Freunde und Verwandten, die Tiere. Wir sind selber Schöpfer. Wir sind selber schöpferisch mit unserer Vorstellung.
Das ist auch die große Chance der Menschheit, wenn wir uns da verbinden mit anderen, die dieselben oder ähnliche Vorstellungen haben, dann kann ich damit auch eine andere Welt erschaffen.
Dann kann ich eine andere Welt erschaffen. Und jetzt kommen wir wieder, die ist allerdings in einem riesigen Spektrum von einer größenwahnsinnigen Weltherrschaft bis zu den allgemeinen Menschenrechten.
Das hat ein relativ großes Spektrum, ne?
Genau, und da liegt diese unglaubliche Freiheit des Menschen drin und das Schicksal des Menschen. Für welches entscheidet er sich?
Grundsätzlich habe ich aber das Gefühl, wir haben uns eigentlich immer zum jetzigen Zeitpunkt, wenn wir unsere Kinder fragen, schlechte Entscheidungen getroffen. Weshalb treffen wir diese schlechten Entscheidungen, auch wenn wir sehen, was das für Resultate erzeugt?
Ja, wir sind immer noch, wenn man so will, im Überlebensmodus. Ich brauche, ich sollte, ich muss, ich will. Und das bekommt uns nicht gut, das bekommt unseren Beziehungen nicht gut und das bekommt auch ja, dem Ökosystem nicht gut und der Welt nicht gut.
Dieses egozentrische Handeln führt in eine Sackgasse, ist das richtig?
Und da können wir wieder anknüpfen an das, was wir vorhin gesagt haben. Dieses Ich-Konstrukt, was wir uns erst bilden als Kinder, was wir auch brauchen, diese Ich-Vorstellung, wenn die Kinder das Ich haben, das merkt man, dann haben sie erstmal in dieser unberechenbar erlebten Welt und in dieser Welt, die sich ja auch noch nicht erklären können, da haben sie einen Fixpunkt, da sind sie sicher. Von da aus können sie losgehen, sich die Dinge erklären. Das ist für die Kinder ganz wichtig. Aber wenn wir an diesem Ich festhalten, ja, dann sind wir nicht mehr nur kindlich als Erwachsene, dann sind wir kindisch. und benehmen uns auch so. Ich brauche das, um so zu werden. Ich muss jetzt das, ich brauche diesen Konsum und so viel Geld und so viel Macht und so viel Einfluss.
Wir sind stehen geblieben auf einer bestimmten evolutionären Stufe, ist das richtig?
Ja, wir sind stecken geblieben in unserem Überlebensmodus, den wir als Kinder brauchen.
Da geht es einfach nur um Kampf, ne? Also ums Überleben. Und da ist im Prinzip eigentlich nur der stärkere Gewinn.
Genau. Genau, also wir haben, das haben wir auch, das ist auch ein Mitgift der Evolution, dass wir einen individuellen Überlebenstrieb haben und einen kollektiven für die Gruppe, der wir angehören. Sonst hätten wir nicht überlebt, sonst wären wir nicht hier. Also das ist was Gutes.
Da fängt schon an, wir haben also einen eigenen und einen kollektiven, die sich auch einander widerstrebend sein kann. Es ist ja nicht immer so, dass das d'accord ist, dass ich sozusagen dem Kollektiven folge und den, also das gibt es ja auch wahrscheinlich auch Kämpfe.
Also für die allerlängste Zeit der Menschheitsgeschichte war das Überleben alleine unmöglich. Da stand allein das Gruppenüberleben im Vordergrund. Wenn man aus der Horde ausgestoßen wurde, war man Futter.
Dann war auch der Tod relativ nah. Jetzt lass uns doch mal eingehen. Ich kann ja Gefühle, die in mir entstehen oder die durch meine Fantasien entstehen, da kann ich ja unterschiedlich reagieren. Du hast einmal gesagt, ich kann einfach mal dahin, ich kann die sozusagen wirklich fühlen, ich kann davon weggehen, ich kann darauf zugehen, ich kann dagegen kämpfen. Kannst du das noch näher erläutern, was diese Bewegungen sind, die dann entstehen könnten?
Die Gefühle haben evolutionär den Sinn, die kamen mit der Beweglichkeit der Tiere. Also es gibt auch Menschen, die davon sprechen, dass Bäume Gefühle haben. Ich würde das aber unterscheiden. Bäume haben sicher eine Art von Innerlichkeit, das ist ganz sicher so. Aber ich würde den Begriff fühlen für die Tiere nehmen, weil die Evolution muss ja, wenn sie bewegliche Wesen schafft, ihnen sagen, wo sie sich hinbewegen sollen. Und das sind die Gefühle. Wenn Angst da ist, wenn Interesse da ist, gehe ich hin. Wenn Wut da ist, dann verteidige ich mich, dann gehe ich gegen an. Dann gibt es noch, also das ist das evolutionäre Erbe, dass wir praktisch auf Gedeih und Verderb von unserem tierischen Erbe her den Gefühlen ausgeliefert sind, um zu überleben. Ja? Das war wichtig. Jetzt kommt aber beim Menschen, Gott sei Dank muss man sagen, er hat noch eine zusätzliche Fähigkeit, er kann innerlich anhalten.
Das ist ein Lernschritt, den er. Also das kann man nicht einfach erwarten, sondern das muss man irgendwie auch einüben, sage ich mal. Ist das richtig?
Ja. Das heißt, wir können diesen evolutionären Automatismus, der fürs Überleben ganz wichtig war und immer noch wichtig ist, wenn ein LKW auf mich zukommt auf der Straße, dann springe ich weg. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ein LKW kommt auf mich zu, und die meisten Ängste kommen ja aus Vorstellungen. 99% unserer Ängste kommen ja aus Vorstellungen. Überleg mal, wie viel dir du schon vorgestellt hast, was schiefgehen kann in deinem Leben. Und was aber gar nicht schiefgegangen ist.
Ja, aber das weißt du, das ist ja auch immer so. Da gibt es dann, sage ich mal, einen esoterischen Zweig, der sagt, ich kann mir alles vorstellen und dann bekomme ich das.
Ja.
Ich habe aber festgestellt, und das geht mir wirklich so, wenn ich bedenke, was ich manchmal an Dramen mir vorgestellt habe, und wenn ich dann ein halbes Jahr später wirklich geguckt habe, was ist eingetreten, dann dachte ich schon, also überhaupt nicht annähernd das, was ich mir vorgestellt habe. Obwohl ja ein Teil der Esoterik sagt, ja, wenn du vorstellst, dann erschaffst du damit Wirklichkeiten. Wie geht das zusammen?
Also du erschaffst eine Wirklichkeit, deine innere Wirklichkeit. Jetzt ist es nur so, 7 Milliarden Menschen oder noch mehr Menschen stellen sich was vor und die erschaffen auch ihre innere Wirklichkeit. Und die kann ganz anders sein. Also das, na, das ist natürlich, das ist ein Größenwahn zu meinen, nur weil ich mir was vorstelle, muss ich die Welt danach drehen.
Da ist wirklich jemand, der denkt, also wenn ich mir was vorstelle, dann tritt das auch ein. Man wird dann sozusagen, man spielt dann Gott, ne?
Ja, also wenn das für das Ganze ist. Es ist innerlich real und hat Wirkungen. Ja. Vorstellungen haben Wirkungen, das ist so. Aber das ist erstmal subjektiv. Und man kann nicht sagen, danach richtet sich dann Gott oder die Welt. Ja. Also vielleicht. Aber vielleicht doch nicht, ja. Aber jetzt nochmal genau zu diesem Punkt. Also dieses Anhalten, wenn ich mir jetzt irgendwas vorstelle, ich stelle mir jetzt vor, das und das passiert und dann kommt ein Impuls. Wir haben ja gesagt, das Gefühl ist immer mit einer Aktion verbunden, mit einer Bewegung. Und jetzt geht es darum, erstmal zu unterscheiden, Gefühl und Impuls. Das ist ganz wichtig. Ja. Die meisten sagen zum Beispiel, wenn ich auf den Tisch haue, ist es Wut. Ja? Aber das ist nicht die Wut. Die Wut ist der Impuls aus, auf den Tisch hauen ist der Impuls aus der Wut.
Kannst du das nochmal ganz konkret sagen? Also das habe ich noch nicht ganz verstanden. Der Impuls ist der, ist die Wut?
Der Impuls ist das auf den Tisch hauen. Die Wut ist das Gefühl, der Impuls ist das auf dem Tisch hauen. Und wenn ich jetzt schaffe, da innerlich einen Abstand hinzubekommen, und das ist das Anhalten.
Bevor ich auf den Tisch haue, muss ich das tun, ist das richtig?
Genau, genau.
Das heißt, da bleibt mir nicht viel Zeit. Ne? Ja, ich kriege genau. In der Reaktion und müsste eigentlich in einer Millisekunde reagieren, oder?
Genau.
Weil normalerweise merke ich, dass sofort die Wut eigentlich da ist. Da jetzt sich wirklich einzumischen, das halte ich für relativ komplex und schwer.
Genau, und das ist im Grunde das Schwerste, was es gibt, weil wir gehen ja da auch gegen 4 Millionen Jahre menschlicher Bewusstseinsentwicklung oder die tierische Bewusstseinsentwicklung können wir noch dazu nehmen. Ja, wir gehen gegen diesen evolutionären Überlebensimpuls gegen an. Nicht, dass wir den, der bleibt natürlich, ne, der ist ja stärker, aber wir können sagen, stopp, wir können.
Deshalb sollten wir das machen.
Ja, um eben nicht impulsiv zu meinen, ich brauche jetzt das, also konsumiere ich das und ich muss jetzt das machen und ich brauche diese Macht und ich brauche diese das, um anzuhalten, uns selber und unsere Mitmenschen und die Welt zu zerstören.
Das heißt, dass das Anhalten führt schon zu einer Stille und Ruhe, die ich sonst nicht habe. Ist das richtig?
Ja.
Das Anhalten ist auch eine Möglichkeit, um Achtsamkeit zu etablieren.
Für mich ist es eigentlich, die eigentliche Bedeutung von Achtsamkeit ist genau das. Alles zu fühlen, ohne den Impulsen zu folgen.
In meiner Schauspielerei habe ich gelernt, in der Schauspielausbildung, folge deinen Impulsen als Schauspieler, die in dir hochkommen. Das ist immer für mich so, das war immer für mich ein Wunderwerkzeug. Also ich kriege Impulse aus mir und ich agiere als Schauspieler. Und das hat mir sehr geholfen. Und da ist immer mein Dilemma, wenn dann heißt, folge nicht den Impulsen, da merke ich in mir so einen Widerstreit.
Gut. Schauspielerei ist ja ein Tun in der Welt, ja, und ein schönes Tun, tolle Sache, wenn man das kann. So, und da ist es natürlich auch so, also nehmen wir mal an, ich bin jetzt auch, und jetzt kommen unterschiedliche Impulse. Und jetzt möchte ich aber doch auch, jetzt bin ich ja in der Welt, und durch das Anhalten öffnet sich dieses Spektrum, was ich habe. Von gar nichts tun, wirklich, also auch gar nichts tun, bis hin zu einem, jetzt ist aber Schluss und sich wehren. Genauso kannst du als Schauspieler auch reflektiert deinen Impulsen folgen. Und das ist wahrscheinlich gemeint.
Es ist nochmal eine starke Differenzierung, wie ich auf etwas reagiere. Es geht nicht darum, nicht zu reagieren, dann würde es ja auch wieder eine Abspaltung sein, sondern es geht auch um eine differenzierte Reaktion.
Also vor allen Dingen, wenn ich in der Welt bin und gerade wirke. Wenn ich natürlich zum Beispiel in einer Meditation bin und es geht wirklich nur darum, tiefer zu kommen, ja, dann geht es auch wirklich darum, gar nichts zu tun mit den Impulsen. Nur da. Ja, das Geschenk, sage ich mal, ist die Freiheit. Es ist eine unglaubliche Freiheit. Ich bin nicht mehr zwanghaft auf Gedeih und Verderb meinen Impulsen ausgeliefert. Ich bin nicht mehr impulsiv wie ein kleines Kind, was auch nicht anders kann, sondern ich bin frei.
Da habe ich noch ein anderes Beispiel, Michael. Es ist so, man kennt das ja, ich setze mich in die Meditation hin und der Mind rattert. Es kommen Ideen, es kommen Gedanken, Gefühle, die kommen und gehen. Das ist ein Wasserfall von verschiedenen Eindrücken. Und wenn ich jedem folge, dann bin ich eigentlich ausgeliefert. Nicht? Sich nicht zu identifizieren mit den einzelnen Zuständen und Emotionen. Ist das richtig?
Ja, wobei, Vorsicht, also sich nicht zu identifizieren, Abstand nehmen, aber das Gefühl zu fühlen, was nicht gefühlt ist, aber diesen ganzen inneren Wahnsinn erzeugt. Hinter dieser Zwanghaftigkeit des Denkens oder darunter sind nicht gefühlte Gefühle.
Das Geheimnis ist, in Kontakt zu bleiben mit den Gefühlen und dich nicht davon zu lösen oder sie zu bewerten. Das heißt, es ist ein Unterschied, zu sagen, ich fühle das und es geht mir nichts an, oder ich fühle das und gebe dem Raum.
Genau, ja, das ist ein Riesenunterschied. Wenn ich was fühle und es geht mich nichts an, ja, das ist ja mein Gefühl. Wenn ich sage, das geht mich nichts an, dann bin ich ja schon wieder meilenweit weg von mir.
Gehen wir jetzt davon aus, dieses Innehalten und Anhalten führt dazu, dass wir dadurch auch mehr Achtsamkeit für uns und für die anderen haben.
Absolut, ja. Das ist der Schlüssel, ja.
Ist das, wenn du jetzt, also sagen wir mal, wenn du uns Zuhörern sagst, was ist genau diese eine Perle, die, wenn der sich fragt, der Zuhörer fragt dich, ja Michael, sag mal, wie würdest du das in ein, zwei Sätzen sagen, was das ist, dieses Geheimnis zu fühlen?
Das Geheimnis und das Wunder zu fühlen bedeutet, im Kontakt mit sich selbst zu sein, im kontinuierlichen und wechselnden Kontakt mit den Gefühlen mit sich selbst zu sein, damit auch im Kontakt zu sein und zu bleiben mit seinen Mitmenschen und Mitwesen und damit auch mit der Welt. Das ist, darum geht's.
Lass uns nochmal zusammenfassen, was wir in dieser Sendung thematisiert haben. Einfach so eine kurze nochmal eine Revue passieren. Was sind die wesentlichen Schritte gewesen und was ist für dich die Perle der Existenz, sage ich mal so?
Die Evolution auf ihrem Weg hat eine Dialektik von guten und schlechten Nachrichten, von wunderbaren Geschenken und problematischen Abgründen. Beim Menschen ist es so weit gekommen, in positiver, aber auch in negativer Hinsicht, dass er sich selbst erkennen kann. Und mit Erkennen meine ich nicht nur eine Kognition, sondern Erleben. Erleben / erkennen kann, das ist wichtig. Dass er sich selbst in seiner tiefsten Tiefe erkennen kann. Und wie tief die auch immer sein mag, aber die ist ganz schön tief, das wissen wir aus den Mystikerinnen und Mystikern von ihnen. Das ist das wesentliche Geschenk. Aber er kann sich auch fürchterlich verirren in schreckliche Abgründe durch die Möglichkeit und Gefahr der Entfremdung. Und um das zu verstehen, brauchen wir ein Verständnis der frühkindlichen Entwicklung, unserer frühkindlichen Entwicklung, wo es erstmal absolut notwendig war, dass wir uns gegenüber der Existenzialität, der Wucht der Existenzialität als schmerzempfindliche Wesen, als leidensempfindliche Wesen, als Wesen, die sich ihres eigenen Todes bewusst sind, irgendwann, wenn sie sterben, als Wesen jetzt auch, die sehen, wie wir die Welt zugrunde richten. Das ist für ein Kind unaushaltbar. Es muss sich schützen. Es schützt sich und das ist wichtig und richtig. Aber wenn es in diesem Modus bleibt als Erwachsener, dann agiert es nicht mehr kindlich, sondern kindisch. Die gute Nachricht ist, durch das Anhalten haben wir die Möglichkeit, uns daraus zu befreien.
Vielen Dank, Michael, für diese erste Folge. Und ich möchte mich verabschieden. Vielen Dank auch an euch. Alles Gute.
Danke, Thomas.